Heute zu Gast bei Behind the Sea Martina Nowotny. Martina ist Chief Digital Officer und Vorständin bei der AMWR Gruppe. Sie war zuvor CEO bei C&A Deutschland und auch CSO bei Depot schon. Das heißt, sie hat schon einiges an C-Level-Rollen auch ausgeübt, war lange im E-Commerce-Bereich und so ein bisschen hat sie selber sich so genannt als die E-Commerce und die Datentante sozusagen bekannt. Was das genau bedeutet, hat sie uns gleich nochmal erzählt. Wir sind auch sehr detailliert auf ihren Werdegang eingegangen. Sie hat ursprünglich mal Politik studiert und jetzt mittlerweile ist sie Chief Digital Officer. Super spannende Entwicklung, wie ich finde. Einzelne Meilensteine haben wir uns dann auch angeschaut, wie zum Beispiel die CSO-Rolle bei Depot. Da hatte sie auch jemanden im Unternehmen, der sie sozusagen auch mitgenommen hat und entwickelt hat, wie wichtig das ist und ob sie das heute noch pflegt und dass das C-Level in Summe immer ein Auf und Ab ist und man Resilienz aufbauen bzw. ein dickes Fell sich antrainieren muss. Darüber haben wir gesprochen. Zum Schluss habe ich natürlich wieder mir nicht verkneifen können, auch nach der Sportroutine zu fragen. Und deshalb gehen wir gleich rein mit Martina Nowotny, Chief Digital Officer und Vorständin bei der AMWR-Gruppe. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Martina, willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Auch schön, dass du nach München gekommen bist. Das weiß ich sehr zu schätzen. Bevor wir reinstarten, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor und sag uns, was du heute machst.
Also mein Name ist Martina Nowotny. Je nachdem, aus welchem Land man zuhört, sagen auch viele Nowotny. Es geht beides. Ursprünglich ist es aber Nowotny, weil es ein tschechischer Name ist. Ich habe aber keine mir bekannten tschechischen Vorfahren, sondern tatsächlich sind ein paar Italiener in meinem Stamm. Und man hört es ja auch schon, ich komme ursprünglich aus Österreich, aus Kärnten genauer gesagt und lebe jetzt aber schon seit 12 Jahren in Deutschland und das sehr gerne. Die mich öfter mal irgendwo vorgestellt sehen, hören, die denken sich immer, jetzt sagt die das immer, aber es ist tatsächlich so, deswegen ist es so mein Standardsatz geworden. Ich lebe aktuell in Frankfurt, auch da sehr gerne, also alle Deutschen, die jetzt zuhören und sich denken, um Himmels Willen, was macht die da? Ich bin da gerne, mir gefällt's gut, aber ich bin natürlich aus beruflichen Gründen nach Deutschland gegangen und habe mich von, ich sag mal nach dem Studium in Wien, von der E-Commerce-Daten-Digital-Tante entwickelt zur Generalistin im Handel für Non-Food Branchen, das heißt, ich komme eigentlich aus dem Drogeriefachhandel, dann war ich in der Dekoration- und Möbelbranche, zum Schluss dann noch Textil und bin jetzt bei Schuhe, Sport und Lederwaren angelangt und bin tatsächlich immer in Retail geblieben, bin ein Kind des Handels, das gefällt mir außerordentlich gut, ich kann mir auch schwer vorstellen, was anderes zu machen und habe mich eben aus dem E-Commerce kommend in die Generalisten-Management-Richtung entwickelt. Und cool. Bin heute eben bei der ANWR im Vorstand, eine von 3 Aktiven, von 4 in Summe und bin dort verantwortlich für das ganze Thema IT, für die digitalen Geschäftsmodelle, also E-Commerce, Plattformgeschäft und. Für die Immobilien paradoxerweise, aber das ist vielleicht so ein sehr interessanter Sidestep. Ja. Für Schuh und Sport Mücke, das ist unser eigener Retailer, das heißt wir haben auch einen eigenen Handel, für den bin ich im Vorstandsbereich verantwortlich. Dann gibt es noch ein paar kleinere Bereiche und ich denke, das sind die größten Brocken und die wichtigsten.
Ja, nicht schlecht. Man könnte sagen, das sind auch die coolsten Assets, würde ich jetzt einfach mal ganz platt sagen. Immobilien, digital.
Exakt.
Ja, ist eigentlich ganz cool. Super, ja, bevor wir uns noch mal ein bisschen angucken, wie die einzelnen Stationen auch sind, wenn du jetzt deine aktuelle Rolle betrachtest, was würdest du sagen, sind so deine Challenges, also deine Herausforderungen in der jetzigen Rolle als Chief Digital Officer und als Boardmitglied?
Also die Aufgabe ist deswegen so herausfordernd und gleichzeitig enorm spannend, weil die ANWR sehr breit aufgestellt ist. Also man muss sich das so vorstellen, dass in der eingetragenen Genossenschaftsholding sind sehr viele Gesellschaften aus dem Schuhe-, Sport- und Lederbereich eben, aber auch zwei Banken, viele kleine Dienstleistungsbereiche und Gesellschaften. Und über diese Breite hinweg, also über diese echte Heterogenität der Gesellschaften unter einem Dach, da gibt es schon sehr viel zu tun. Und deswegen ist tatsächlich die Aufgabe der Komplexitätsreduktion, gleichzeitig aber auch die Geschäftsmodelle finden und weiterentwickeln, die unseren Stakeholdern, und das sind halt Händler und Lieferanten in diesen Bereichen, die Zukunft sichern. Und das ist enorm spannend. Und da sind wir beim dritten Punkt, weil ich gerade Stakeholder sage. Das ist natürlich auch ein Job, der ein bisschen politisch angehaucht ist, was in der Größenordnung vorher so nicht der Fall war. Und das ist schon auch eine sehr spannende Neuerung für mich.
Kannst du noch mal ein bisschen auf die Eigenheiten eingehen, weil es ja eine Genossenschaft, das heißt, wir haben vorher im Vorgespräch drüber gesprochen, teilweise ist es so ein bisschen wie eine AG und alle Finanzer und Rechtler müssen da jetzt, glaube ich, weghören, aber sag noch mal kurz die Eigenschaften, weil ich glaube, es kennt nicht jeder.
Genau, also prinzipiell ist die ANWR eine klassische Kapitalgesellschaft, das heißt, wir haben Mitglieder und diese Mitglieder haben Anteile und wir haben eine Generalversammlung jedes Jahr. Wir müssen uns im Vorstand natürlich ganz transparent aufstellen, weil wir natürlich das Geld unserer Mitglieder verwalten und gewinnbringend anlegen sollen, müssen, können, dürfen. Und das ist es, was es natürlich auch sehr spannend macht. Am Ende aus Management-Sicht hat man natürlich immer Chefs, ob das jetzt Private Equity ist, ob das jetzt in einer Genossenschaft die Mitglieder sind, Aktionäre sind in einer AG oder wie auch immer, oder familiengeführte Unternehmen, das hast du ja immer. Aber wir haben sehr viele Eigentümer. Das macht es nicht einfacher.
Ja, ich wollte gerade fragen, du hast jetzt ja unterschiedliche auch schon Eigentümerstrukturen gesehen. Würdest du sagen, das ist eher eine angenehme oder eher eine fordernde Struktur?
Die Struktur ist sehr fordernd, aber ich glaube, es ist einer meiner Standardsprüche, es hängt halt immer auch an den handelnden Personen. Und wenn wir im Vorstand unseren Job richtig machen und Vertrauen schaffen und tatsächlich in der Kommunikation transparent sind und jeder weiß, was da eigentlich passiert, dann ist natürlich auch eine sachliche Diskussion, ob das gut oder besser gemacht werden könnte, meistens auch sehr zielführend. Also um es, ich sage jetzt mal, zusammenzufassen und auf deine Frage konkreter zu antworten, es ist, die Wege dauern etwas länger, weil man sich mit mehr Leuten abstimmen muss.
Hey, jetzt auch geschätzt einfach, ne? Ist halt einfach
genau,
so.
Genau, aber die Diskussionen sind gut. Also ich sehe kein Problem, außer dass ich tatsächlich ein bisschen mehr Zeit einplanen muss. Das ist oft auch gut, weil ich vom Typ her einfach, ich bin sehr zack, zack, also
ja.
Eben wenn zwei Punkte von 10 klar sind, dann kann ich schon in die Entscheidungsfindung gehen.
Ja, sehr gut.
Und da muss ich einfach manchmal noch eine Schleife drehen. Was rückblickend bisher aber immer total gut war, weil entweder nochmal was aufgekommen ist, was ich nicht bedacht hätte, oder tatsächlich dem Ganzen keinen Abbruch getan hat. Also ich hatte dann noch keinen Nachteil daraus.
Okay, macht Sinn. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie du da eigentlich hingekommen bist. Du hattest ja schon mehrere C-Level-Rollen, hast auch schon ein bisschen reingucken lassen, wo die waren. Aber erzähl uns doch mal, wo kommst du her? Was ist der Background? Was hast du mal studiert, Schule oder was ist alles erwähnenswert, sag ich mal, um die Story zu erzählen?
Also ich glaube, erwähnenswert, das entscheidest du dann am Ende. Aber ich glaube, was vielleicht wichtig ist zu wissen, ich bin sehr offen, ich bin ein sehr geselliger, hoffentlich lustiger Mensch. Und ich probiere sehr gerne Dinge aus, was die Frage beantwortet, was ich studiert habe. Ich habe tatsächlich in Wien angefangen, Kommunikationswissenschaften und Publizistik zu studieren. Ich habe das auch fertig gemacht übrigens. Da sagen dann viele, ja, das ist ja total easy. Aber ich denke, dass kein Studium wirklich easy ist, zumal man sich halt die Dinge selber rausziehen muss. Und das, was ich dort gelernt habe, dass du dir in einem Umfeld selber die Dinge raussuchen und schaffen musst, die dich interessieren. Und das hat dort gut geklappt. Ich habe dann auch tatsächlich noch, es gab damals so einen zweiten Studiengang, musste man sich aussuchen, das war bei mir Geschichte. Ich habe dann auch Geschichte noch fertig studiert. Das heißt, ich bin tatsächlich diplomierte Historikerin. Nicht auf Lehramt, sondern einfach so. Und tatsächlich habe ich daraus nie was gemacht. Außer vielleicht meinen Job auf der Uni. Ich war quasi Universitätslehrbeauftragte an der Uni Wien für, und jetzt halte ich fest, historische Kommunikationsforschung. Das ist die Nische der Nische. Aber das war auch sehr lehrreich. So. Ja. Und was habe ich da gelernt? Gelernt habe ich da einfach, dass man manchmal Dinge Dinge vorgetragen kriegt oder Dinge für sich adaptieren muss, um zum Kern zu kommen. Das ist ein Studium, ist nie die Generalausbildung, da musst du dir mal selber deins raussuchen.
Das sind so eine Denkweise, die man sich dann auch aneignet. Ne?
Genau.
Also, ich könnte mich jetzt auch an meine Inhalte nicht mehr so richtig erinnern, aber ich habe noch so diese Art, wie man vorgeht aus so einem analytischen, wissenschaftlichen Studium.
Also du lernst halt einfach Methoden und das hilft dir später dann. Aber natürlich jetzt, wenn du sagst, jetzt hat die sowas studiert und ist jetzt hier, kommt aus dem Digitalen oder wie immer. Ich habe gemerkt, als ich meinen ersten richtigen Job gemacht habe, sage ich immer, was heißt richtig, da war ich halt in der vollen Verantwortung in einem großen Unternehmen. Das war bei Bipa damals, das ist ein Drogeriefachhändler in Österreich. Und da war ich fürs Digitale zuständig. Das hieß damals Online-Marketing und das wiederum hieß, ein PDF hochzuladen in einem selber gestrickten CMS-System und das klickbar zu machen. Das war mein Job. Also war damals schon ein bisschen hinten dran, aber Und ich habe aber gelernt, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, weil ich habe dort den E-Commerce-Bereich für Bipa aufgebaut zum Beispiel, zum Zeitpunkt, wo noch sehr wenige E-Commerce gemacht haben. Also die Modehändler haben angefangen, aber so richtig war das noch nicht Thema damals. Ich meine, das ist jetzt, wie lange ist das her? 13, 14 Jahre. Das ist natürlich... Ich meine, ich bin ja auch noch furchtbar jung, da ist das natürlich jetzt schon ewig her, aber es ist in Wahrheit, wenn du dir den Zeitverlauf ansiehst, sind 10 Jahre ja nichts, aber in dem Bereich natürlich enorm viel. Und da habe ich einfach gemerkt, als ich das aufbauen durfte, was ich da tun kann und habe dann ein Postgraduate-Studium für Interactive Media Management angehängt und habe dann tatsächlich zweimal unter der Woche, das war noch alles Präsenz und jedes zweite Wochenende an der Donau-Uni in Krems verbracht, um das Wissen, das ich mir halt Learning by Doing mäßig angeeignet habe im Konzern, auch tatsächlich zu unterfüttern und wirklich zu sagen, okay, ich brauche eine solide Basis an diesen Methoden und das habe ich dann gemacht. Und ausbildungsmäßig habe ich tatsächlich in der Corona-Zeit noch ein Masterstudium an der Uni Schaffhausen abgeschlossen für General Management. Also ich versuche tatsächlich immer das, was mir gefällt, was ich hoffentlich gut kann oder dann irgendwann besser können sollte, mit irgendeiner Art von Bildung, Ausbildung auch zu flankieren, nennen wir es mal so, weil an der Basis muss ich, glaube ich, nicht mehr viel tun, aber man lernt ja nie aus tatsächlich und da versuche ich das immer so ein bisschen zu begleiten.
Ja, super spannend. Also ich habe tatsächlich einige Leute, die so aus dieser journalistischen PR- und auch Marketing-Ecke kommen, die dann später aber in die Digitalisierung oder tatsächlich sogar hart in Produkt- und Technologie-Ecken abgedriftet sind. Ich weiß gar nicht, womit das zu tun hat. Letztens habe ich auch einen Podcast gehört, ich glaube, das war Tina Müller, die hat da gesagt, es müssen wieder mehr Leute aus der Marketing- und PR-Welt CEO werden, weil die besser kommunizieren können.
Also ich würde jetzt sagen, sie hat wahrscheinlich nicht ganz Unrecht, auch wenn ich kein Freund von so pauschalen Aussagen bin. Aber ich glaube, das passt zu dem, was du vorhin gesagt hast. Man lernt halt denken. Wenn du jetzt ein Studium hast oder eine Ausbildung, ist ja egal, also jemand, der nicht studiert hat, kann genauso erfolgreich sein, das ist jetzt irrelevant. Wenn du eine Ausbildung hast, dann hast du ja, je breiter die ist, desto mehr musst du eben selber deinen Weg finden.
Desto
eher schaust du vielleicht auch mal nach links und rechts. Jetzt bin ich vom Typ her so, dass ich mich nicht immer festlegen möchte, aber mir hat das einfach vielleicht umgekehrt formuliert. Andere sagen, wenn ich keinen klaren Weg habe oder Unsicherheiten im Weg, dann macht mich das unrund, dann kann ich nicht gut schlafen, das möchte ich nicht. Bei mir ist es genau umgekehrt. Wenn mein Weg ganz klar vorgezeichnet ist, dann habe ich eher ein Problem damit, als wenn ich auf Sicht fahre, beruflich quasi.
Ja, das stimmt. Das glaube ich wirklich
nicht. Hat dort ganz gut, gut funktioniert.
Glaubst du, dass man diese Ansicht braucht, um auch im C-Level irgendwann zu landen und auch erfolgreich zu bleiben? Weil wenn man natürlich so nach Guidance sucht, die hat man irgendwann nicht mehr. Ne? Wenn man dann im C-Level ist, der gibt ja keiner Guidance. Der Weg der Investoren, der ist jetzt nicht, oder der Mitglieder in deinem Fall, ist jetzt nicht guidend, also der ist nicht führend, die wollen halt einfach nur Return. Das ist ja kein Weg, der vorgegangen gegeben ist. Also würdest du sagen, dass das schon, um auf die Episode ein bisschen Vorblick zu geben, auch schon so eine Eigenschaft ist, die man im C-Level haben sollte?
Also einen gewissen Grad davon sollte man sicher mitbringen, weil so wie du sagst, wenn man im C-Level ist, dann erwartet man von dir Wege und Lösungen, wie auch immer du zu denen kommst, aber du darfst dir selber nicht erwarten, dass man es dir vorgibt.
Ja.
Und es gibt Leute, die wollen es und ich zum Beispiel will es nicht. Ich möchte das gerne selber erarbeiten oder machen. Aber egal, ob du willst oder nicht, du kriegst das nicht. Und das ist nicht Teil des Jobs. Im C-Level ist es immer dein Job, tatsächlich darauf zu achten, dass das Unternehmen wirtschaftlich gesund ist und bleibt und sich entwickeln kann und dass die richtigen Menschen an der richtigen Position sitzen.
Ja.
Das ist das ist der Job. Und ich merke, dass manche eher damit ein Problem haben, dass sie sich natürlich teilweise sehr stark aus dem operativen Business verabschieden müssen, weil das einfach eine andere Art der Arbeit und der Denkweise ist.
Das stimmt, ja.
Und das ist, glaube ich, fast noch wichtiger, dass du sagst, wenn du dorthin willst und dort bleiben möchtest, musst du dir angewöhnen, antrainieren lassen, dich vom Operativen zu verabschieden, Stück für Stück.
Ja, das ist ein guter Punkt. Da habe ich dann später noch eine Anschlussfrage. Aber bevor wir da hingehen, die erste C-Level-Rolle, kannst du nochmal erzählen, wie sich das ergeben hat? Also quasi dann, das war ja dann sozusagen der erste Move in C-Level und dann, das war ja bestimmt auch ein Erfolgsmeilenstein oder wie hat sich das ergeben dann?
Also das war so, damals war ich bei Depot und der CEO und war Inhaber natürlich auch und damals auch CEO und der hat mir schon relativ früh gespiegelt, dass er Potenzial sieht und dass er mich gerne weiterentwickeln möchte, was super war. Und das haben wir dann tatsächlich auch so gemacht. Also zuerst bin ich in den Vertrieb eingestiegen, um das auch zu lernen, und bin dann 2018 Geschäftsführerin geworden für die ganzen vertrieblichen Tätigkeiten, aber auch das Digitale, das habe ich immer behalten, war dann auch für die Allokation der Ware zuständig. Und ich sage immer, wenn du quasi auf C-Level für einen relativ großen Teil des End-to-End-Prozesses verantwortlich bist, dann verzeih mir die Ausdrucksweise, dann merkst du, dass Shit-In, Shit-Out wirklich ein Thema ist und du kannst dich halt nicht mehr umdrehen und deinem Kollegen sagen, was er falsch gemacht hat, sondern das musst du dann halt selber lösen.
Ja, das ist so.
Und was damals aber speziell war, und das war ja deine Frage, ist, ich war, bevor ich diesen Job angenommen habe, war ich für den Digitalbereich zuständig. Mhm. Digital war damals vor allem E-Com. Mhm. Und im E-Com-Bereich, wir hatten damals einen Umsatzanteil von knapp 10%. Mhm. Und was natürlich schon ein starker Move war, jemandem, der aus dem Digitalen kommt und 10% des Gesamtumsatzes verantwortet, die 100% zu geben. Mhm. Weil normalerweise kommt egal wer aus dem Stationären oder aus einem anderen Bereich des Retails und übernimmt dann alles inklusive online. Also das war bei mir tatsächlich umgekehrt.
Ja.
Ich hatte da breite Unterstützung von sehr vielen, also auch von der Migros, die damals Mehrheitsgesellschafter war, von meinem damaligen Vorgesetzten eben auch, vom CEO, von vielen anderen ebenfalls. Und das führt mich, glaube ich, zu einer Conclusio, die ganz wichtig ist. Du musst auch Unterstützung kriegen, also Support im Sinne von Persönlichkeit, Personen, also Persönlichkeitsentwicklung.
Ja.
Aber du musst auch Glück haben. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das ist manchmal ist es auch einfach Glück.
Das stimmt. Aber es gibt, also das merke ich öfter, dass es dann so zentrale Personen auch gab, die einen dann so auch natürlich irgendwie so begleitet haben, mitgenommen haben. Hast du dir die immer gesucht oder sind die auf dich zugekommen? Wie ergibt sich das? Also wenn jetzt da draußen zum Beispiel auch jemand zuhört, der vielleicht noch eher so im jüngeren Alter ist und noch nicht im C-Level und sich überlegt, wie komme ich da eigentlich hin? Muss ich mir dann quasi jemanden auch suchen, an den ich mich damit so ranhängen kann oder wie?
Also ich glaube, das ergibt sich immer, weil sich die Leute ja finden, die in irgendeiner Form auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können. Das ist jetzt auch erstmal hierarchieunabhängig. Ich glaube, wenn man sich persönlich gut versteht, und damit meine ich jetzt ganz explizit nicht Freundalwirtschaft oder irgend sowas, sondern wenn man sagt, man hat eine Richtung, eine fachliche, man blickt gleich auf gewisse Dinge, dann finden sich die Leute schon, die in die gleiche Richtung laufen wollen. Mhm. Und dann muss man nur offen sein, auch andere Meinungen zuzulassen. Das war ich nicht immer, also das bin ich jetzt deutlich mehr. Gut, bin jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber dann ergibt sich das automatisch. Wichtig ist, man darf nur nie zu stolz sein, auch mal Hilfe anzunehmen. Mhm. Umgekehrt aber auch, man muss trotzdem zeigen, auch diesen Personen, dass man bereit ist, den Weg auch selber zu gehen. Mhm. Weil die Leute unterstützen dich ja nicht, damit sie das Händchen halten können, sondern damit du dann natürlich schon vorbereitet bist, das alleine zu machen. Also das ergibt sich. Mhm. Ich warne alle davor, die das noch nicht so gemacht haben, sich einfach an die dran zu hängen, die am lautesten schreien. Das ist ganz selten die beste Idee.
Das stimmt. Wenn jetzt ich glaube, so ein kleinerer Anteil, den wir jetzt gerade adressiert haben, der größere Anteil sind eigentlich Leute, die im C-Level sind, die hier zuhören. Deswegen, was ist eigentlich der Grund, sich dann in der Organisation wiederum jemanden zu suchen, den man entwickelt und mitmacht? Ist das so ein bisschen philanthropisch oder wie?
Ein bisschen ist es das, ja. Aber ich glaube, das gehört halt so zu der Wertethematik dazu, die man mitbringt. Es gibt ja genug, die das nicht machen oder nicht machen möchten.
Ja.
Ich möchte das tatsächlich einerseits, weil ich gerne mit Menschen arbeite. Ich bin ein absoluter Teamplayer. Ich meine, am Ende, ich wäre nicht dann an dem Punkt, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht auch gerne eine Ansage machen würde.
Ja.
Aber die Frage ist immer, wie kommt man dazu und was macht man gemeinsam? Und ich arbeite wirklich gerne im Team. Ich tausche mich aus. Wenn du meine Kollegen fragst, die sind manchmal echt genervt, weil ich halt auch gerne diskutiere. Mhm. Also ich finde, eine gute Diskussion tut der Sache keinen Abbruch. Mhm. Das ist aber jetzt in unterschiedlichen Teams unterschiedlich gelebt. Mhm. Und ich habe mir, weil es mir auch so erging und weil ich das einfach wichtig finde, auch was weiterzugeben, möchte ich das einfach fortführen. Also mir ist das wichtig. Ich versuche, die Leute immer mitzunehmen. Mhm. Ich versuche immer, junge Talente zu fördern, wenn sie es wollen. Mhm. Und ich glaube, also ich bin ja immer sehr klar in meiner Formulierung und Ausdrucksweise. Bei mir weiß man immer, woran man ist. Mhm. Das heißt, ich biete das den Leuten dann an oder man spricht drüber, das ergibt sich und dann lasse ich den anderen aber die Wahl. Und das ist, glaube ich, auch was, was ganz wichtig ist. Ich kann niemanden zwangsbeglücken. Also die Leute müssen schon wollen. Und das ist hochindividuell, da muss man sich drauf einstellen.
Mhm. Okay, verstanden. Okay, wir nochmal zurück, genau, also die CSO-Rolle war dann sozusagen so der eine Meilenstein, um ins C-Level zu kommen. Dann warst du ja auch CEO bei C&A Deutschland. Wie hat sich das ergeben? War das, ist das auch also klassisch ergeben oder vielleicht auch wieder auf dem unklassischen Weg?
Du, das war, also je nachdem, was für dich klassisch und unklassisch ist.
Klassisch wäre Headhunter hat angerufen, oder?
Ein Headhunter hat angerufen, ja, gut, tatsächlich. Okay. Das war es, okay. Ein Headhunter hat angerufen und hat gesagt, ach, wir hätten da was. Das war damals genau zur Corona-Phase. Und ich habe da auch eine Pause gemacht, ein paar Monate. Mhm. Und dann kamen, ich würde sagen, im ersten Corona-Jahr, im Herbst, kamen aber dann schon die ersten wieder guten, ich sage jetzt mal, Gespräche in alle möglichen Richtungen. Und eines davon war dann eben das bei C&A und das war ganz toll, weil ich bin angerufen worden, da dachte ich mir noch, das kann ich auch sagen, da dachte ich mir noch, boah, nee, also ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt für C&A arbeiten will, weil ich ja nur die Außenperspektive hatte, die natürlich wichtig ist, aber
ja.
Und dann hatte ich das erste Gespräch mit der damaligen Europa-Personalchefin relativ schnell, weil ich mir gedacht habe, also vom Kennenlernen und Reden wird man ja nicht dümmer, also warum soll man sich's nicht anhören?
Ja.
Und dann hatte ich eben das erste Gespräch mit der und das war, kennst du das, wenn du dich mit jemandem per Teams unterhältst und es macht sofort Klick?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Bei der war das so, das war so toll, also ich wusste sofort, dass es quasi my sister from another mister, so auf die Art. Also wir haben uns sofort verstanden, die hat mir den Job erklärt. Ich glaube, das hat 10 Minuten gedauert. Mhm. Ich habe 5 Fragen gestellt, dann haben wir uns über alles Mögliche unterhalten und die sagt dann zu mir, also sie wird jetzt weitergeben, positives Feedback gibt es ja, es war schon alles klar, gut, wir finden uns gut. Sie gibt das weiter, es kann sein, dass ich dann von meinem eventuell zukünftigen Vorgesetzten relativ schnell einen Termin kriege.
Okay.
Und ganz ehrlich, eine Stunde später hat das Telefon geklingelt und an diesem Tag, 3 Stunden später, haben wir uns unterhalten.
Ja.
Und in der Woche danach war das Ding abgeschlossen.
Ja.
Und da dachte ich mir, ja, also es hat sich von A bis Z richtig angefühlt, es hat alles gepasst.
Ja, ist interessant, es ist auch ein gut schneller Prozess. Ich bin ja in einer ähnlichen Branche unterwegs und ich sehe manchmal, dass allein schon die Geschwindigkeit, wie man solche guten Kandidaten versucht dann einzufangen, einfach zu langsam ist. Das ist so viel, teilweise so viel Reibung drin. Wo wir gerade einmal das Thema haben, wie stellst du denn gute Leute ein oder auf was achtest du, wenn du jetzt zum Beispiel neue Leute rekrutierst für deine Teams oder für irgendwie was anderes? Was sind so die 2, 3 Sachen, die am wichtigsten sind?
Also erstmal kommt es aufs Level an. Wenn ich jetzt sage, aktuell jetzt im Vorstand stelle, sind meine Direct Reports auch C-Level. Also das ist ja das Paradoxe, dass ich ja als ebenfalls C-Level, aber Vorstand auch C-Level-Kandidaten habe. Aber da habe ich eine ganz klare Erwartungshaltung an Typen und Arbeitsweisen.
Mhm.
Und die artikuliere ich immer sehr, sehr klar und deutlich, muss ich sagen. Und da achte ich darauf, dass jemand Rückgrat hat, dass jemand klar zu seiner Meinung steht, mir nicht versucht, nach dem Mund zu reden, das ist mir sehr wichtig. Und ich meine, von der fachlichen Kompetenz gehe ich jetzt einfach mal aus, das ist sowieso klar.
Mhm.
Und jemand, der zum jeweiligen Unternehmen passt, was die Werte des Unternehmens angeht. Also auch bei uns gibt es dieses Unternehmen funktioniert oder die Gesellschaften oder auch die ANWR selbst funktioniert ganz anders als die Firmen, in denen ich vorher war.
Mhm.
Da kann auch ich meinen C&A-Stiefel kann ich bei der ANWR nicht durchziehen. Das funktioniert nicht. Da gibt es kulturelle Aspekte. Und die Leute müssen verstehen, dass sie die Teams mitnehmen müssen. Also ich suche zwar starke Menschen, die ein hohes Dominanzlevel haben, weil ich finde, also ich möchte mich auch mit Leuten umgeben, die in Wahrheit besser und klüger sind als ich.
Mhm.
und die das Unternehmen in Summe voranbringen. Und die müssen aber trotzdem einen sehr starken Team-Spirit mitbringen.
Okay.
Das ist mir wichtig.
Okay, verstanden. Ja, ich hatte vorher irgendwann vor einer Viertelstunde, glaube ich, mal gesagt, dass ich noch eine Anschlussfrage habe, wo du gesagt hast, dass man, wenn man im C-Level ist, langsam sich dann davon befreien muss, dass man operativ tätig ist. Jetzt darf man aber gleichzeitig auch nicht den Anschluss verlieren, sozusagen in die operativen Tätigkeiten und in die Teams. Wie machst du das für dich? Also ist es dann immer der direkte Dialog mit den Leuten, vielleicht mit deinen Directs dann auch? Oder wie versuchst du dann sozusagen, natürlich nicht den Anschluss zum Business zu verlieren, gleichzeitig aber genug Abstand zu kriegen, um an der Company und nicht in der Company zu arbeiten?
Also für mich ist das, ich glaube, wenn ich sage 100%, dann polarisiert es wahrscheinlich, aber das ist zum größten Teil Führungsthema.
Okay.
Du musst Vertrauen in die Kompetenzen deiner Teams haben. Mhm. Wenn du das nicht hast, musst du am Team was ändern und nicht am Vertrauen. Ja. Also das ist das Allerwichtigste. Und dann, wenn man sich noch nicht kennt oder wenn so, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr in der ANWR, dann muss man ja auch erstmal das Vertrauen aufbauen, das dauert. Ja. Dann muss man natürlich sagen, okay, was ist denn der Weg, wie kommunizieren wir miteinander? Da braucht es quasi erstmal Regeln für die Kommunikation, dann ergibt sich der Inhalt. Mhm. Und wann immer ich das Gefühl habe, und das habe ich manchmal, puh, jetzt bin ich ein bisschen weit weg vom Thema, dann mache ich das persönlich. Dann rufe ich einen meiner Teams an oder an Teammitglieder, und sag, pass auf, ich habe die und die Frage, kannst du mir helfen oder einer deiner Leute, damit ich einfach wieder so ein Catch-up kriege. Das habe ich auch manchmal. Wenn ich sage, ich befasse mich mit Themen manchmal ein paar Wochen nicht, dann habe ich das Gefühl, ich schwimme, dann muss mich einer updaten. Das passiert aber immer wunderbar.
Das ist interessant. Ich glaube, deswegen ist auch ein bisschen der Grund, warum man die Fachexperten nicht in die Managementrollen befördern darf, weil die haben, glaube ich, ein bisschen durch dieses ständige, ich bin der Beste in meinem Thema, verloren, dann wiederum auf Leute zuzugehen und zu fragen, hey, update mich mal, gib mir mal, erklär mir mal und so weiter. Und wenn du das ja nicht machst, dann bist du irgendwann lost, einfach im C-Level,
glaube ich. Ich glaube, das ist so ein Kulturthema, vor allem im deutschsprachigen Raum, dass man immer davon ausgeht, dass der Chef oder die Chefin alles weiß, alles kann, der oder die Beste ist, also so wie du sagst. Und das möchte ich halt auch vorleben, dass eben nicht ich die Beste sein sollte, sondern das Team. Die Leute, die in Teams arbeiten, die müssen ja in der Fachkompetenz und manchmal auch in einzelnen Themen besser sein als ich, weil nur dann funktioniert's. Und das versuche ich einfach vorzuleben, ist auch wieder Führungsthema.
Ja, absolut. Hast du immer noch so Mentoren oder so Leute oder Mentorinnen oder sowas?
Ja, ich habe mit 25, glaube ich, angefangen, mit so Personal Coachings und das ziehe ich bis jetzt durch. Also das hilft mir enorm. Ich treffe immer wieder unterschiedliche Menschen. Also ich habe jetzt nicht eine Person, die mich jetzt seit 15 Jahren begleitet, sondern ich habe da immer wieder unterschiedliche, je nach Job, je nach Herausforderung und habe jetzt mittlerweile ein breites Netzwerk aufgebaut an Leuten, die mir wirklich persönlich helfen oder mich unterstützen, aber auch Menschen, die ich mal fragen kann, wenn ich sage, du, ich habe hier eine fachliche Frage oder eine Herausforderung in dem Bereich und das ergibt sich dann. Und das ist ein Geben und Nehmen.
Cool, ja. Das ist ein bisschen so das Ziel von Behind the Sea, dass dann irgendwann die ganzen C-Level-Manager und Managerinnen dann auch untereinander natürlich anfangen. By the way, am 6.1. ist unser erstes Get-Together in München. Bist auch herzlich eingeladen. Ich weiß nicht, in Bayern ist da Feiertag, das haben mir schon einige erzählt. Ich weiß, dass da Feiertag ist, aber trotzdem, wir machen es am 6.1. im B&O-Store, also alle, die eine Einladung gekriegt haben, sind da eingeladen. Du kriegst jetzt auch eine Einladung.
Ich kriege die ja jetzt auch gerade persönlich, ja, genau. Dann komme ich natürlich.
Siehst du, kann man sehr nicht gern absagen. Ich muss eigentlich alle immer in der Episode einladen. Dann kriegt man keine Absagen. Cool, schicke ich dir auf jeden Fall im Nachgang zu. Ja, wir sind schon so ein bisschen in diese ganzen Tipps reingegangen und ich glaube, sehr, sehr viele Sachen haben wir auch in dem Gespräch jetzt schon abgearbeitet. Aber würdest du noch irgendwas ergänzen? So gerade diese Frage, was macht einen dann auch erfolgreich und vor allem auch konstant im C-Level, dass man nicht irgendwie, sage ich mal, Leistung nachlässt oder dann irgendwann keine Lust mehr drauf hat oder sowas in der Art. Hast du da noch irgendwelche Tipps und Best Practices, die du nennen würdest?
Also was glaube ich wichtig ist und alle, die ja auch, ich sag mal, auf der Ebene arbeiten, die kennen das ja, es ist ein Auf und Ab. Also und um dieses Auf und Ab halt möglichst gut auszutarieren und nach außen hin nicht dauernd sichtbar zu machen, ob du vielleicht gerade einen guten oder einen schlechten Tag hast, weil das gehört auch dazu, dass das nicht jeder mitkriegt, musst du eine gewisse Art von Resilienz oder Hartnäckigkeit einfach aufweisen. Das ist etwas, das ist charakteristisch oder auch nicht, aber man kann sich das schon auch so ein bisschen antrainieren. Das ist das berühmte dicke Fell. Und da muss man einfach darauf vertrauen, dass das im Laufe der Jahre besser wird. Aber Hartnäckigkeit ist etwas, das ganz wichtig ist. Also man darf sich nicht von seinen Ideen abbringen lassen, nur weil drei Leute dagegen sind. Man muss aber auch mal, und jetzt wirst du lachen, zuhören.
Ja, haben wir vorher drüber gesprochen. Ja.
Alle wollen zuhören. Nee, ich glaube, das gehört dazu. Also, Himmels Willen. Und einfach dranbleiben und hartnäckig bedeutet auch, wieder aufstehen, wenn es mal nicht klappt. Also, ich werde ganz oft, wenn ich mich so kurz vorstellen muss oder darf, dann sagen die meisten Leute, boah, du hast aber einen tollen Lebenslauf. Was du alles schon geschafft hast und um Himmels Willen. Und das höre ich natürlich gerne, also um Himmels Willen, denn wenn meine Eitelkeit gestreichelt wird, freut mich das auch. Aber ich muss dann immer ehrlich dazu sagen, was ihr im CV oder auf LinkedIn seht, sind nur die Erfolge. Dazwischen ist ganz viel schiefgelaufen. Aber da muss man halt einfach, gut, das Story of Failure erzählt man ja auch nicht so gerne, aber da muss man dann halt einfach wieder aufstehen und weitermachen. Und das führt einen halt auch dazu, dass dann wieder was Besseres kommt. Aber lasst euch nicht hinters Licht führen. Jeder, der gute Erfolge hat, hat doppelt so viele Misserfolge einstecken müssen.
Das stimmt, ja, das darf man immer nicht vergessen. Nur so trainiert man ja Resilienz, ne, indem man halt Misserfolge hat, weil man kann ja nicht, also man kann sich nicht hinsetzen und Resilienz im Gym trainieren oder so, das geht wahrscheinlich nicht so gut. Wobei das Gym manchmal so vielleicht sogar gar kein schlechter Ort ist, um natürlich auch, da ist ja auch Fortschritt auf Dauer immer sozusagen erst ersichtlich, deswegen ich glaube, wenn man sich immer wieder Sachen aussetzt, wo man halt auch Fehler macht und wo man halt auch vielleicht nicht weit wieder vorankommt und trotzdem dranbleibt, dann baut man, glaube ich, Resilienz auf, würde ich jetzt mal so sagen.
Ich glaube auch, und wir hatten es tatsächlich kurz vorher, als alle, die zuhören und sich denken, ja, was haben die jetzt alle schon vorher besprochen?
Wir haben noch eine Episode aufgenommen.
Aber so gewisse Routinen sind ganz gut. Also ich bin ja ein absoluter Sportmuffel, aber ich mache es seit über einem Jahr sogar sehr viel Sport, weil ich endlich Sportarten gefunden habe, die mir gefallen. Also ich gehe regelmäßig zum Boxen zum Beispiel oder cool. zum Spinning. Und das ist etwas, das gefällt mir einfach gut. Ich mache auch Hit-Training. Warum mache ich das? Weil ich halt auch gelernt habe, dass Körper und Geist fit bleiben müssen. Egal, welche Sportart du machst und wenn du nur spazieren gehst, du musst darauf achten, dass dein Körper gesund bleibt. Das ist auch individuell, aber gehört auch zur Hartnäckigkeit, zur Resilienz dann irgendwann dazu, dass man sagt, man macht es einfach und es ist wichtig, das zu machen. Und ein paar Routinen muss man einfach durchziehen. Das hilft einem dann auch über schlechte Tage hinweg.
Ja, absolut. Du hast ja nicht so richtige Routinen, aber du hast ja mir erzählt, dass du sozusagen dir die Routinen dann aus den sehr lehrbuchartigen 5am Club und was auch immer halt rausziehst. Ja. Gibt es irgendwelche Routinen, jetzt du hast gesagt, machst jeden Tag irgendwie fünfmal Training, 5 Minuten Bauchmuskeltraining und solche Sachen. Gibt es da noch irgendwelche anderen, die du nennen würdest?
Also ich habe tatsächlich so eine Regelmäßigkeit, Bücher zu lesen. Ich lese sehr gerne und habe mir selbst irgendwann mal angeordnet, dass anstatt Netflix oder irgendwelche Instagram-Memes ich mir dann doch auch mal wieder ein Buch zu Gemüte führe. Ich habe ganz klassisch, obwohl ich eigentlich eine Digitale bin, habe ich ganz klassisch ein Bücherabo abgeschlossen in einem kleinen Buchladen in Düsseldorf. Da kriege ich jeden Monat 2 Bücher und ich sag mal, eins bis eineinhalb lese ich.
Okay.
Was ich auch mache, ich versuche mich ein bisschen besser zu ernähren, wenig Zucker und so, aber nicht zu viel, weil sonst habe ich nur irgendwelche selbst auferlegten Themen. Aber das mit dem Lesen ist sehr wichtig, weil es eine andere Art der Beanspruchung ist.
Ja, das finde ich auch. Ich habe das eine Zeit lang auch zu übertrieben gemacht und ich glaube, was auch ein guter Tipp ist, dann nach draußen ist zu sagen, wenn man sich das zu sehr aufsetzt, dann ist eigentlich die Chance zu hoch, dass man es nicht macht. Und dann ist die Enttäuschung noch viel größer, als wenn man sozusagen sich gar nicht erst mit dieser Routine irgendwie angestellt hätte, sondern ich glaube, diese ganz kleinen Sachen sind die Sache halt. Lieber nur ein Buch im Monat oder im Jahr, anstatt jede Woche eins. Aber das dann halt auch gelesen und nicht dann quasi nach 2, 3 Büchern, obwohl man ja dann auch 2, 3 gelesen hätte, abbrechen und dann ist man quasi enttäuscht, wenn man es nicht durchgehalten hat.
Ich glaube, bei so Routinen muss man was finden, was einem zumindest ein bisschen der Zeit auch Freude bereitet. Ich lese gern, deswegen ist das für mich eine Routine, die ich gut einhalten kann. Ja. Ich möchte gerne nächstes Jahr hier mit einem Waschbrettbauch auftauchen, deswegen mache ich auch jeden Tag Bauchmuskelübungen.
Sehr gut,
Das sind so Dinge, wo ich sage, da sehe ich einen Nutzen dahinter oder es gefällt mir. Die anderen Themen, die alle anderen machen, aber mir vielleicht nicht gefallen, sind genau die, die ich einfach weglasse, weil ich muss halt selber happy sein damit. Weil es geht ja um den Output, dass du mehr geschafft kriegst, dass du zufrieden bist. Und mir hat mal einer gesagt, mit so einem Coaching ganz zu Beginn, haben wir beigebracht bekommen, dass du eigentlich als Führungskraft, egal ob du jetzt Konzernvorstand bist oder Teamleiter mit 2 Mitarbeitern im Kundenservice, ist völlig egal. Mhm. Du kannst als Führungskraft nur gut sein im Sinne von menschlich, Unternehmen voranbringen, Teamplayer, wenn du glücklich bist. Mhm. Und das klingt jetzt sehr generisch, naja, aber glücklich wollen wir alle sein. Mhm. Damit ist gemeint, eine Art der Selbstzufriedenheit entwickelt hast, weil du dann eben Dinge weitergeben kannst, Menschen entwickeln kannst, weil du mit dir selber im Reinen bist. Das ist man nie ganz, das ist man nicht ständig, das ist quasi eine lebenslange Reise. Mhm. Und jetzt höre ich dann auf zu philosophieren, aber das ist etwas, das mir tatsächlich immer in Erinnerung geblieben ist, dass du nur Gutes weitergeben kannst, wenn es dir auch mehr oder weniger gut geht.
Ja, das macht voll Sinn. Da gibt's auch irgendwo, habe ich auch mal irgendwie sowas gesehen oder so gelesen, dass man nur andere führen kann, wenn man sich natürlich auch selber gut führen kann. Das dockt da so ein bisschen an. Aber finde ich, ist ein echt guter Tipp. Also jeder, der da draußen sich darüber Gedanken macht, wie führe ich meine Teams besser oder wie werde ich eine gute Führungskraft, das fängt mit einem selber an. Ne?
Das ist tatsächlich. Einfach, aber das ist halt immer das Schmerzhafteste.
Ja, genau. Also erstmal selber therapieren, bevor ihr versucht, Teams zu therapieren. Du, das hat mega Spaß gemacht. Danke für die ganzen Insights, dass du das alles mit uns geteilt hast und auch so offen.
Sehr gern.
Super. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt auf jeden Fall den Podcast hier einmal bewerten. Geht auch gerne mit Martina und mir in den direkten Austausch. Wir verlinken mal unten dein LinkedIn-Profil und dann können die Leute ja versuchen, dich zu erreichen.
Ja, es ist gar nicht so schwer, mich zu erreichen.
Ich habe es ja auch geschafft.
Ja, genau.
Genau, also wenn es irgendwas ist, kann ich natürlich auch gerne ein Intro machen, aber dann muss es seriös sein, sage ich immer dazu. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über Feedback. Wir freuen uns über eine Bewertung über den Podcast, ein Abonnement und was man da so alles machen kann. Ich gucke da regelmäßig rein und man kann bei Spotify jetzt einzelne Episoden kommentieren. Das ist ja ein ganz neues Feature, was es im Podcasting lange nicht gab. Ich gucke da auch immer ab und an mal rein. Also wenn ihr einen Kommentar speziell zu dieser Episode habt, dann sagt uns das gerne direkt. Außer ihr hört auf Apple zu, da gibt es das glaube ich noch nicht. Aber wird es sicherlich auch irgendwann geben. Ja, dieser Podcast ist nur möglich, weil ich das als Hobbyberuf oder Hobbyberuf-Podcaster bin. Also unbedingt auch mal auf atreus.de vorbeischauen, beziehungsweise schreibt mich einfach mal an, wenn ihr gerade die Fragestellung, habe ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen bei euch auch habt, dann kommt gerne mal auf mich zu. Wir haben einen sehr, 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 sehr sorgfältig entwickelten Talentpool bei uns, mit dem wir dann mit unseren Interim-Managern und Managerinnen natürlich sowohl Programme als auch Linienmanagement-Mandate durchführen. Das kann eine SAP-Einführung sein, eine von R3 auf S4. Das kann eine Post-Merger-Integration sein, ein Carve-Out. Das kann aber auch ein Organisationsentwicklungsprojekt sein. Also die Leute sind meistens selber in beratenden Funktionen tätig gewesen und lange im C-Level. Und deswegen sind die auch sehr, sehr fähig für eure Themen in den Unternehmen. Also kommt gerne auf mich zu. Und Martina, ich freue mich auf unsere nächste Episode.
Ich mich auch und auf unser Treffen am 6.1.
Ja genau, 6.1. bist du eingeladen und die nächste Episode habe ich mir gerade vorhin notiert mit Waschbrettbauch.
Ja.
Wann ist es? Ja. Wann ist es soweit? Dann notiere ich mir.
Kann ich mich da im März nochmal melden?
Ja, okay.
Im März. Im konkreten Terminvorschlag.
Genau, am 6.1. sagst du mir dann Bescheid.
Oh ja, genau. Bis dahin weiß ich. Das machen wir.
Genau, dann machen wir, was das C-Level wissen muss über Bauchmuskeltraining und wie man im C-Level einen Waschbrettbauch kriegt.
Ich bin gespannt, wie viele das wirklich interessieren.
Ich habe hoffentlich nicht mehr als für die anderen Themen. Das wäre witzig. Ja gut, alles klar. Danke dir, gell?
Danke.